BR Heimat. Habe die Ehre.
Und dazu begrüßt Sie der Andreas Estner. Herzlich willkommen zu zwei interessanten Stunden mit unserer Volkskunde-Expertin Dorothea Steinbacher. Liebe Dorothea, schön, dass du bist. Grüß dich.
Grüß dich, Andreas.
Wir schauen heute auf Bräuche im September. Wir schauen wie immer in den Heiligen Kalender und wir reden pünktlich zum Schulstart nächste Woche über die Geschichte des Schulwesens in Bayern. Die großen Ferien gingen langsam zu Ende. Bei uns hat es früher so geheißen, jetzt fängt der Ernst des Lebens wieder an, Dorothea. Wie war das bei dir? Kannst du dich noch erinnern, wenn die Ferien aus waren? Was war das für ein Gefühl?
Ja, das Gefühl, ich habe mich eigentlich auf die Schule gefreut, muss ich sagen. Also ich habe jetzt beim Herfahren auch überlegt, wie war das mit mir, mit der Schule und so. Aber ich habe mich eigentlich immer gefreut auf die Schule. Ich habe eigentlich allweil nette Lehrer gehabt und habe mich allweil wohl gefühlt. Natürlich war das ein weiter Weg. Wir haben entweder zu Fuß gemessen die ersten Jahre oder dann mit dem Bus fahren. Und das war also weniger lustig, wie die wo nur schnell umgegangen haben in die Schule sozusagen. Aber uns hat auch keiner Angst gemacht daheim. Also es hat andere Familien gegeben, wo es dann geheißen hat, no, pass auf, wenn die Schule wieder anfängt, dann treibst du die Flausen schon aus oder so. Und das war bei uns nicht so. Also ich habe mich eigentlich gefreut auf die Schule. Andererseits ist es so, dass man natürlich immer eher positive Sachen in Erinnerung behält und die Sachen, die wo nicht so schön waren, die vergisst man. Aber also jedenfalls meine Erinnerung ist eher überwiegend eigentlich schön an
die
Schule.
Waren für die großen Ferien also ewig lang am Anfang, wo es angegangen ist, hat man sich gedacht, jetzt haben wir ewig lang frei und plötzlich auf einmal sind sie vorbei.
Ewig. Also, wenn ich an die Ferien denke, dann sehe ich irgendwie ein golden-gelbes Getreidefeld vor mir, wo so die Hitze flimmert oder wo dann so der Wind über die Gerstenhalme drüber streicht, wo es dann so wie so Wellen ausschaut. Und blauer Himmel und Hitz und Barfuß und so.
Und
dann
auch Gerüche.
Plötzlich ist aus. Und auch Gerüche.
Hai.
Nach dem Hai. Und das piekst dann, also Hai, also auch die Gefühle, dass das so piekst, da haben wir uns dann immer unter den Dreihaxen Haimantel haben wir uns immer versteckt und haben uns so eingeräumt, dass uns keiner findet. Und dann haben wir das natürlich auch noch gebüßt, indem also alles verkratzt und verstochen und verpiekst war oder so.
Genau.
Aber es war einfach wunderschön.
Du hast mir vom Hai eintreten verzeiht, fällt mir gerade.
Ja, das hat Mama verzeiht. Also das habe ich nicht mehr machen müssen, weil wir haben ja keinen Bauernhof daheim gehabt. Aber Mama, die ist aus dem Bauernhof gekommen. Also Fischerei mit Nebenerwerbsbauernhof. Und da haben die Kinder zum Hai retten müssen. Also, und ich denke mir das jetzt, wenn ich dann heute, oder gestern hat einer schon wieder gemalt bei uns. Das ist einer mit einem Bulldog, der ein paar Stunden umeinander fährt und zack, schon ein paar Riesenwiesen liegen da, wie die früher mit der ganzen Familie und Knecht und Dirn und Nachbarn und was ausgerückt sind, bis die mal eine Wiesen gemalt haben. Und bis die dann trotz drohendem Gewitter das dann endlich trockene, zehnmal gewendete Hai eingebracht haben. Und dann ist halt das Fuhr aufgelegt worden und dann ist das heimgefahren worden und dann haben sie die Männer oder was dann auf ihren Ding geschmissen und die Kinder haben dann aufhören müssen und Hai retten. Und die haben also wirklich mit den bloßen Füßen auf dem Hai umeinander steigen müssen, damit das ein bisschen zusammengeschobt war, damit es mehr Platz gehabt hat da oben. Und da kann man sich ja vorstellen, da ist wahnsinnig heiß.
Stappt.
Dann stappt es. Und da habe ich überall denken müssen an die verkratzten Füße, wenn du den ganzen Nachmittag heut retten musst. Und dann hat Mama, weil die ja direkt am See, also am Chiemsee aufgewachsen ist, dann hat sie gesagt, und dann auf Nacht haben sie endlich in den See reinspringen dürfen.
Oh.
Und dann war das Gekratze und der Stab und der Dreck und dann war das alles vorbei und die Hitze und der Schweiß.
Kann man sich richtig vorstellen.
Und das kann man sich richtig vorstellen. Und da muss ich überall denken, wenn ich jetzt sehe, wie die zack mit ihrem Bulldog da über die Wiesen rasen und dann am nächsten Tag mit irgendeiner so einem Ballen, Heuballenpresse da daherkommen. Oder mit so einem Silierfahrzeug. Und bis du geschaut hast, ist alles wieder weg und alles abgemäht. Und was das früher für eine Arbeit war, das weiß ich einfach nur, was mir die Mama in allen Einzelheiten erzählt hat. Und da denke ich ganz oft dran. Ja.
Es hat sich wahnsinnig viel verändert innerhalb von zwei, drei Generationen. Auch beim Schulwesen. Das war unser erstes Thema oder ist unser erstes Thema. Seit wann gibt es denn eigentlich eine Schule in Bayern?
Ja, gibt es schon seit vielen, vielen Jahrhunderten, aber eine Schulpflicht, dass also alle Kinder in Bayern verpflichtet waren, in die Schule zu gehen, gibt es seit 1802. Das hat der damalige Herzog Max IV. Eingeführt, der spätere König Max I. Unter dem Betreiben natürlich der Aufklärer von dem Herrn Moschela, der ja auch anderweitig ganz unrühmlich bekannt ist, aber da haben die die Schulpflicht eingeführt. Eigentlich aus ganz guten Motiven, weil bis dahin hat es natürlich auch Leute gegeben, die lesen und schreiben haben Kinder und in Sprachen und sonst was, Philosophie, Kunst und sonst was gebildet waren. Aber das waren die Leute, die dafür bezahlen konnten, also die sich das leisten konnten. oder die das auch für wichtig erachtet haben, Privatlehrer angestellt haben. Also es gab schon immer klösterliche Schulen, wo die Kirche die Erziehung und Bildung übernommen hat. Und es gab auch Ferdinand Maria zum Beispiel, der bayerische Kurfürst im 17. Jahrhundert, hat der auch schon so eine Art Schulpflicht erlassen. Aber das war, und es gab da auch Schulen, aber die waren halt nur zugänglich für den Adel und für staatliche Beamte oder König, wie sagt man, kurfürstliche Beamte, das ja, war genau, kein Königtum. Kurfürstliche Beamte. Und dann gab es vielleicht noch Familien, die es sich leisten konnten, einen Hauslehrer anzustellen und ihre Kinder von Hauslehrern unterrichten haben lassen. Aber für die große Masse des Volks, für das gemeine Volk, gab es keine Schulpflicht. Und die hätten seine Zeugenkinder und die konnten auch auf die Kinder als Arbeitskraft nicht verzichten. Also das war nicht so, dass die daheim gesetzt haben und sich gelangweilt haben und gesagt, mein Dörf hat mir nur in die Schule gehen, sondern die sind gar nicht auf die Idee gekommen, viele sind nicht auf die Idee gekommen, dass es wichtig sein könnte,
dass man lesen
und schreiben und sonstige Dinge zu lernen. Mhm. Und andere haben einfach die Kinder braucht. Die haben viele Kinder gekriegt, um die Kinder dann auch für die Altersversorgung und für die Hofnachfolge und für die Arbeit einzusetzen. Und dann kam 1802 eben die allgemeine Schulpflicht in Bayern. Aber da haben sie also quasi erst die Schulpflicht eingeführt. Und dann haben sie darüber nachgedacht, boah, da brauchen wir ja Schulhäuser und Klassenräume und ausgebildete Lehrer und so. Das heißt, in den Anfangsjahren war das alles ein sehr improvisiertes Konstrukt. Da haben sie die Leute melden können, die Lehrer werden wollten. Und nachdem die Lehrer halt gezahlt worden haben, zwar sehr gering entlohnt worden sind, aber immerhin haben sie Geld gekriegt, haben sie die Leute gemeldet, die zwar vielleicht einerseits ein bisschen gescheiter als der Nachbar waren, die aber andererseits in ihrem eigentlichen Beruf kein Auskommen gehabt haben. Also da waren Weber und Schneider und Mesner und Dodengraber und alle möglichen Taglöhner und Heißelleit waren in den Anfangsjahren Lehrer. Und wie die dann teilweise unterrichtet haben, das wissen wir aus verschiedenen Berichten, weil die im königlichen Bayern dann solche Beamte losgeschickt haben, die die Einhaltung der Schulpflicht überwachen und kontrollieren sollten. Und die mussten natürlich schriftliche Berichte schreiben, was da so los war. Und diese schriftlichen Berichte sind erhalten. Und daher wissen wir, wie da die Verhältnisse waren. Und
das ist mit Sicherheit hochinteressant. Das
müssen teilweise katastrophal gewesen sein.
Die Einführung der Schulpflicht in Bayern 1802. Jetzt schauen wir mal rein in Berichte aus dieser Zeit, wo es losgegangen ist mit der Schulpflicht, wo es noch keine ausgebildeten Lehrer gegeben hat oder nur ganz wenige und so quasi jeder Mann unterrichten hat dürfen in diesen ersten Schulen.
Genau, und wo es auch keine extra für den Schulzweck erbaute Schulhäuser gegeben hat, sondern das waren halt dann die Wohnung von der Mesner oder die Wohnung von dem, der halt zufällig Lehrer geworden ist, so ungefähr. Dann haben sie natürlich am Anfang schon so provisorische Schulen gezimmert, wenn halt einfach gar nichts da war, um die Schulpflicht umzusetzen in den Gemeinden. Und da haben sie dann teilweise so billige Holzgebäude errichtet, die dann so eingeschossig waren oder so. Mhm. Und da gibt es einen Kommissionsbericht zum Beispiel aus Frauenau.
Bayerischer Wald.
Genau. Von 1820. Das ist dann immerhin schon 18 Jahre nach Einführung der Schulpflicht. Das Schulhaus gehört, heißt es da, dem hiesigen Gotteshaus zu unserer lieben Frauen. Also das war jetzt einfach so ein kirchliches Gebäude. Und so weiter, aus Holz aufgezimmert, ein Stockwerk hoch. Es hat ein Schulzimmer und drei kleine Kammern. Der Schullehrer wohnt zugleich in dem Schulhause, also mit einem Schulzimmer und drei kleinen Kammern. Und nebst ihm auch noch sein Vater, der Mesner ist, noch ein kleiner Sohn und zwei Mägde. Das Schulzimmer ist vermodert, ein finsterer Kerker. Die Fenster sind so niedrig und trüb, dass die Kinder beim hellen Tage die Augen anstrengen müssen, um richtig lesen und schreiben zu können. Nur die Hälfte der Kinder hat einen Sitzplatz und sie sitzen in den Bänken wie in einer Heringstonne zusammengepresst und können sich darin nicht regen und bewegen. Viele, schreibt er dann, sitzen um den Ofen herum, einige auf der Türschwelle der anstoßenden Kammer und viele sind aus Mangel des Platzes gezwungen zu stehen. Und so ist dem Lehrer Ab- und Zugang gesperrt. Also das, wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie die Kinder da eng an eng sitzen und umeinander hängen und stehen teilweise, fordert es, schreibt er noch weiter, die Notwendigkeit, dass ein Kind austreten muss, so entsteht eine allgemeine Bewegung gleich einem Bienenschwarm, der aus seinem Korbe auswandert. Und dann schreibt er nur, wie klar, dass das Zimmer ist und so. Wohnstube und Schulstube sind eines. Es wird gekocht, gegessen, das Mehl zum Brotbacken bereitet, gesponnen, gewaschen, für Ochsen und Kühe Futter ausgesotten, mitten im Zimmer in einem mit einem Brett bedeckten Grube die Erdäpfel aufbewahrt, mitten im Schulzimmer, und sogar in dieser Grube die Hühner darin überwintert, die unter den Kindern lachen und Unordnung erregen, wenn sie aus vollem Halse schreien und krähen. Also wenn man sich das vorstellt, das ist ein Schulzimmer voll gepresst mit Kindern, die, wo nicht einmal jetzt mal aufs Klo gehen können, ohne dass sie alle irgendwo auf Zeiten gehen müssen. Und da werden die Erdäpfel gelagert, da muss dann die Frau Lehrerin ab und zu einer oder die Frau vom Lehrer ab und zu einer und den Deckel aufmachen und ein paar Kartoffeln rausholen. Und die Hähner sind im Winter auch noch drin, weil es denen nicht raus zu kalt ist. Da kann man sich vorstellen, wie groß die Konzentration ist und die Motivation, sich anzustrengen und zu lernen und so. Also, dass der Lehrer da eher ein Flohzirkusdompteur ist oder so. Das kann man sich gut vorstellen. Und das 1820. Es ist dann allmählich besser geworden. Da haben sie dann wirklich Schulgebäude gebaut. Dann sind die ersten Lehrerbildungsanstalten errichtet worden, zum Beispiel in Straubing für Niederbayern und Oberpfalz. Da sind die alle dann auf Straubing gegangen. Und dann ist es allmählich besser geworden. Aber es war so, dass viele Kinder sowieso nicht zum Unterricht geschickt worden sind, also trotz angedrohter Strafen, weil viele arme Leute sich das gar nicht leisten haben können. Die haben in der Woche am Anfang 2 Kreuzer pro Kind zahlen müssen, die Eltern, wöchentlich. Da hat man sich schon was zum Essen kaufen können dafür, für die 2 Kreuzer. Und wenn man sich vorstellt, dass die Leute 5, 6, 7, 10 Kinder gehabt haben oder so, und dann so viel Geld zahlen dafür, dass die in die Schule gehen dürfen, wo die Eltern dann teilweise gedacht haben, das muss ja eh überhaupt nicht sein, die gehen wir daheim ab. Und da gibt es dann Berichte so aus den ersten paar Jahrzehnten der Schulpflicht, dass also in manchen Orten nur 1/8 der schulpflichtigen Kinder überhaupt in die Schule kommt. Ferien waren sowieso von Mitte Juli, heißt in dieser ersten Verordnung, wo die Schulpflicht eingeführt wurde, Mitte Juli bis Mitte September ungefähr zur allgemeinen Erntezeit. Also das hat man sowieso schon berücksichtigt, dass die Kinder da benötigt wurden, um also wirklich bei der Ernte mitzuhelfen. Und dann heißt es, gerade aus dem Bayerischen Wald heißt es dann, dass aber trotzdem die Kinder dann gefällt haben und in den Schule geschickt worden sind, gerade wenn die Heidelbeeren und die Schwammerl zeitig waren. Weil das ja für viele Familien ein ganz wichtiges Zubrot war, dass er die ganze Familie in den Wald gegangen ist und Bierbrockt hat und dann an die Aufkäufer verkauft hat und sich so einfach nur mal ein bisschen Geld verdienen hat, Kinder. Das Gleiche mit den Schwammerl oder mit anderen Bären, die es da so gegeben hat. Also da fallen die Kinder und die anderen schreiben dann wieder, dass der Schulbesuch besonders im Dezember und Januar zu wünschen übrig lässt, weil so viel Schnee liegt, dass die Kinder nicht durchkommen. Und wieder ein anderer Pfarrer, glaube ich, beklagt sich, dass an dem mangelnden Schulbesuch schuld ist das leidige, schreibt er Zitat, das leidige Einzelhüten der Kühe und Geißen.
Ja, genau.
Weil das war etwas, was auch die kleinen Kinder schon machen haben können. Also das waren dann viele so kleine Bauern, die durch dieses Erbteilungssystem einfach zu wenig Grund gehabt haben, um einen größeren Viehbestand zu füttern, durchzubringen und so. Und da haben es dann die Kinder mit einer Kuh oder mit 3 Gassen oder was losgeschickt und die sind den ganzen Tag mit dem Viech umeinander gezogen und haben geschaut, dass so die Straßenreine abweiden und die Waldränder, wobei das haben sie auch nicht unbedingt dürfen, da haben sie vorher Erlaubnis einholen müssen. Also es gibt diese Erlaubnisse, dass der mit seiner Kuh den Straßenreihen abweiden darf und so. Und da hat man die kleinen Kinder dafür eingesetzt. Oder die Dirndl sind dann mit den Gänse umeinander und haben die Gänse gehütet. Und deswegen war das schon eine Leistung für so Eltern mit vielen Kindern, das Schulgeld zu bezahlen und auf die Kinder als Arbeitskraft zu verzichten, dass sie die dann in die Schule geschickt haben. Mhm. Und so bis zur zweiten Jahreshälfte des 19. Jahrhunderts hat sich das dann wesentlich verbessert. Also da gab es dann bessere Schulgebäude, da gab es dann allmählich auch ausgebildete Lehrer, die ein bisschen pädagogisch gebildet waren.
Ich kann mir vorstellen, dass das teilweise schon sehr schwierig war. Gerade die Lehrer, die nicht ausgebildet waren, die so aus irgendeinem Beruf gekommen sind und dann plötzlich mit so vielen Kindern. Ich meine, es ist ja eine Nervengeschichte. Also man braucht ja gute Nerven. Wie du vorher gesagt hast, das ist ein Sack Flöhe, den man da hüten muss. Das, glaube ich, war schon mit Sicherheit nicht einfach. Für die Lehrer nicht und für die Kinder auch nicht.
Und für die Kinder auch nicht, weil also Das wissen wir aus unserer Kindheit noch, dass teilweise Kinder gegeben hat, denen wirklich Angst gemacht worden ist. Und ich kann mich noch erinnern, in meiner Schulzeit, wir haben ganz nette Lehrer und Lehrerinnen in der Grundschule gehabt. Und die haben auch nicht uns irgendwie körperlich jetzt geschlagen oder sonst was, ja. Aber, wo ich ganz klar war, in der ersten, zweiten Klasse haben wir eine Lehrerin gehabt, die hat, wenn dann die Buben recht laut waren, dann hat sie gesagt, jetzt, wenn du nicht gleich stark bist, dann zieh ich dir die Ohren so lang über den Kopf und mache einen Knopf rein. Und das habe ich mir dann immer vorgestellt und habe so Angst gehabt, dass mir jemand die Ohren so lang zieht, dass er da oben einen Knopf rein macht. Das werde ich nie vergessen. Und mit solchen Sachen hat die dann gedroht. Aber also das gab es ja bis in unsere Zeit, dass die Kinder geschlagen worden sind. Ja. Und früher... 19. nur erste Hälfte 20. Jahrhundert war das ganz normal und akzeptiert, dass Kinder gehaut worden sind und körperlich gezüchtigt worden sind, um die zu erziehen, in Anführungszeichen. Ja. Und das haben natürlich auch die Lehrer gemacht. Da gab es halt auch nette, empathische, freundliche, die wirklich mit ganzem Herzen die Kinder was beibringen wollten und die Kinder zu, erziehen wollten. Und dann gab es halt auch die Gescherden und die Sadisten und die einfach keine Nerven gehabt haben für so einen Haufen Schreier, die Kinder womöglich. Mhm. Und die dann eben legitimiert durch die allgemeine Meinung, die Kinder körperlich angegangen sind, bis wirklich die Kinder arg geprügelt haben. Also es gibt zum Beispiel ein Dokument, wo tatsächlich die Eltern sich gegen so einen Lehrer gewendet haben, der die Kinder so ganz arg geschlagen hat, von 1897. Da hat die Mutter sich beschwert, dass das Mädel, weil es laut war oder was nicht gefolgt hat, hat im kalten, ungeheizten Schulhaus auf dem Gang stehen müssen zur Strafe, solange bis ohnmächtig umgefallen ist. Und dann hat es der Lehrer auch geschrien, sie sollte wieder aufstehen und dann ist sie nicht aufgestanden und dann hat er so an die Haare umeinander gezogen. Und dann hat es erstens eine schwere Erkältung erlitten und blaue Flecken und war vollkommen verstört. Und dann haben die Eltern oder in dem Fall die Mutter sogar sich beschwert bei der Schulkommission und dann haben nun mehrere andere Kinder auch bezeugt, dass übel geschlagen worden sind mit Stöcken und mit Schlüsseln und so. Und dann ist es untersucht worden und deswegen wissen wir es überhaupt, weil es dann auch schriftliche Dokumente von dieser Untersuchungskommission gibt. Und das Ergebnis war, dass der Lehrer versetzt worden ist an eine andere Gemeinde. Also der hat keinerlei Strafe gekriegt. Mhm. Und solche Sachen, das ist nur die Spitze eines Eisbergs wahrscheinlich, ja, die man überhaupt erfährt. Aber also ich glaube, das war damals außerordentlich üblich, dass die Kinder ganz, ganz bäs geschlagen worden sind, weil die Kinder ja auch so eingeschüchtert waren. Also das waren ja keine selbstbewussten Kinder, die so wie heute hier gedatten und sagen, wenn sie mich nochmal anfassen, sage ich meinem Vater Bescheid. Ja. So, das haben ja die vor 200 Jahren nicht gesagt, die Kinder. Das waren schüchterne Bauernkinder, die Angst gehabt haben, für die das eine vollkommen neue Situation war. Mhm. In so einer Schule zu sein und vor allem auch stillsitzen zu müssen. Ich stelle mir das so vor, die sind ja den ganzen Tag, da ist man nicht umeinander gesetzt und hat Däumchen gedreht, früher so auf dem Hof oder auf dem Land oder so, sondern die waren entweder mit den Viecher unterwegs oder sie haben irgendwo helfen müssen oder sie haben die Dirndl auf die kleinen Geschwister aufpassen müssen oder, ich weiß nicht, sich um die Oma kümmern oder so. Die sind ununterbrochen unterwegs gewesen und froh, wenn sie auch noch ins Bett gehen dürfen und schlafen haben dürfen. Und plötzlich sollen die da in so einem Zimmer sitzen mit 30 anderen und sollen starr sein und dürfen nicht reden und dürfen nicht umeinander laufen. Sonst kriegen sie mit dem Stock eins auf die Finger oder sonst wohin. Mhm. Das muss eine unglaublich schwierige Situation gewesen sein.
Mhm, das glaube ich ja.
Und
da werden bestimmt jetzt viele Erinnerungen wach bei unseren Hörerinnen und Hörern. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, das glaube ich auch. Also ich hab mich auch zurückerinnert an meine ersten Schuljahre und ich habe es ja vorher schon schnell erzählt, weil ich mir gedacht habe, jetzt bin ich schon so alt. Ich habe wirklich nur die ersten 2 Jahre in einer kleinen Dorfschule verbracht, wo ich in der ersten und zweiten Klasse in einem Schulraum war, in dem 4 Klassen in einem Zimmer waren. Die 1. bis 4. Klasse war im Erdgeschoss und die 5. bis 8. Klasse war über uns im ersten Stock mit dem Herrn Lehrer Sommer. Und wir waren im Erdgeschoss mit der Frau Lehrerin Haller. Und die erste Reihe war 1. Klasse, 2. Reihe 2. Klasse. Also das waren halt immer so 5 bis 6 Kinder. Mhm. Ganz hinten war die 4. Klasse, das waren schon die Großen. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, die 10-Jährigen, das waren schon die Großen da hinten. Und dann habe ich mir gedacht, wie hat die Lehrerin das gemacht? 4 Klassen unterschiedlichen Stoff irgendwie zu unterrichten. Und ich weiß nur, dass wir erst in Zweitklasse, da hat es dann teilweise Diktate gemacht. Die haben alle mitschreiben müssen und die hat es dann wahrscheinlich unterschiedlich bewertet oder so.
Das ist eine Leistung. Also 4 Klassen auf einmal unterrichten und das ohne Rohrstock.
Und das ohne Rohrstock. Also die hat nie jemand angelangt. Das war aber die mit den langgezogenen Ohren und einem Knopf reingemacht. Und dann teilweise ist mit 2 Klassen, also mit der 3. und 4. dann, weil ich war in der 1. und 2., in einen weiteren Raum gegangen, der auch noch zur Verfügung gestanden ist. Der war so blau gestrichen mit so große dunkle Vitrinenmöbel. Und da waren so Anschauungsmaterial oder sowas drin. So ausgestopfte Viecher waren da drin und so Karten, die man aufhängen hat können und so alles mögliche Zeug war da drin. Und da ist dann mit 2 Klassen umgegangen und hat bei uns in der 1. und 2. Klasse eine Schülerin, meistens ein Mädel, auserkoren, hat gesagt, also ich bin jetzt eine Stunde lang mit denen da drin und du passt jetzt auf, dass die Ruhe geben. Und das war natürlich fürchterlich, wenn du dann da an der Tafel gestanden bist und hast aufpassen müssen. Und wenn sie ein Blödsinn machen, dann sagst du mir Bescheid.
Oh ja.
Weil das ist schwere natürlich Aufgabe für diese herausgehobenen Schüler eine blöde Situation. Ja. Und du kannst ja auch nicht sagen, jetzt du da hinten sei einmal Start, wenn es dein Mitschüler ist oder so. Also das ist ganz blöd. Aber so haben die sich dann halt auch noch irgendwie beholfen, dass sie mal mit älteren Schülern separat was haben machen können. Aber im Nachhinein war das eine wunderschöne Zeit, wenn ich da zurückdenke. Oder an den Schulweg. Also ich glaube, ich bin mindestens eine Stunde zu Fuß gegangen, erst durch den Wald und dann direkt am See entlang und dann nach einer Stunde war ich in der Schule und heim zu wieder. Und hinzu, hast du ja gewusst, du musst um 8 Uhr da sein, aber heim zu bin ich dann mit einer Nachbarin gegangen, die war ein Jahr älter wie ich, da haben wir oft zu zweit gegangen und im Winter haben wir auf dem Eis umeinander und im Herbst haben wir bunte Blätter gesammelt und haben wir viel gespart. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt einen 7-Jährigen oder eine 8-Jährige, die wo eine Stunde spart, Mittag heimkommt und ich weiß, dass die allein am See entlang geht und durch den Wald, keine Vorstellung, ja. Also das war meine idyllische Schulzeit, die ersten 2 Jahre.
Ja, danke für deine Erinnerungen.
Bin ich in eine größere Schule gekommen.
Und danke für die interessanten Einblicke in die Einführung der Schulpflicht und wie es da so zugegangen ist, in dieser Aufbauzeit in die ersten 100 Jahre. War sehr interessant. Der September, da geht die Schule wieder an nach den großen Ferien. Der September ist auch eine Zeit, wo man gern Obst einmacht. Zwetschgen, Birnen, Äpfel und so weiter, das ist unser nächstes Thema. Das ist Habe die Ehre, heute schauen wir wieder mit unserer Volkskunde-Expertin Dorothea Steinbacher voraus auf den Monat September. Der Schulanfang nach die großen Ferien hat uns jetzt beschäftigt und die Geschichte der Schulen in Bayern. Und jetzt schauen wir auf weitere Bräuche, zum Beispiel aufs Obsteikochen. Der September ist eine schöne Zeit für die, die gern Obst einmachen. Zwetschgen, Äpfel, Birnen, das Einkochen, das Fermentieren und auch das Dörren. Alles das hat in den vergangenen Jahren wieder eine Renaissance erlebt. Jetzt ist mei eher so Liebhaberei. Es macht ja auch Freude, das ist wunderschön. Früher war es eigentlich eine Notwendigkeit für viele Familien.
Ja, da war das für viele Familien essentiell wichtig, dass die sich im Herbst halt mit dem da reichlich vorhandenen Obst so eingedeckt haben und das so konserviert haben, dass sie im Winter was zum Essen gehabt haben. Weil ich meine, da ist man nicht einfach in den Supermarkt gegangen und hat sich eine Banane und eine Orange gekauft oder so. Orangen hat es dann höchstens mal einzeln zum Nikolaus gegeben. Aber das war nichts, was den ganzen Winter zur Verfügung gestanden ist. Und diese Vorräte, die haben ja dann lange müssen, bis wieder was Neues gewachsen ist. Also,
und das dauert lang.
Und das dauert
lang. Wenn man sich das mal überlegt.
Genau, ja. Also wenn man an Obst denkt, dann geht das eigentlich los mit den Erdbeeren oder mit Himbeeren oder mit Johannisbeeren, so im Juni oder so. Mhm. Und vorher gibt es kein Obst, was bei uns heimisch ist und bei uns wächst. Ich meine, natürlich haben die dann halt auch irgendwie frisches Grün gehabt oder so. Aber das heißt, man hat also das, was im August, September, Oktober teilweise noch reif worden ist, das hat man so konservieren müssen, dass das eigentlich ein gutes halbes Jahr hält, mindestens. Und da hast du eben schon gesagt, was da für Möglichkeiten gegeben hat, ohne Gefriertrucher und ohne irgendwelche elektrischen Apparate oder so. Man hat es trocknen können, entweder in der Ofenwärme oder an der Sonne, solange es nur so heiß war. Man hat es einwecken können, aber das Einwecksystem ist ja auch relativ spät erst aufgekommen. Man hat es getrocknet. man hat es hart eingekocht sozusagen, wo man also das Einwecken mit diesem ganz heiß werden und dann einen Unterdruck erzeugen, das ist relativ jung. Man hat es fermentieren können, hast auch schon gesagt, man hat es einsalzen können, einlegen können, in Essig, in Salz und so weiter, in irgendwas, was konserviert. Zucker haben sie auch keinen gehabt, sodass sie es einfach eingezuckert hätten oder so. Dann haben sie einen Rübenzucker selber gehabt. Honig war viel zu teuer, als dass ich da pfundweise Honig verwende, um ein paar Äpfel oder Zwetschgen einzukochen oder so. Also das war alles eine sehr mühsame, sehr langwierige Angelegenheit. Und wer heutzutage das noch macht, also ich tue zum Beispiel sehr gerne einkochen, einfach weil ich schön finde, was man erstens, was die Natur alles anbietet, was man einfach brocken kann und gewinnen kann. Andererseits haben wir einen großen Obstgarten, also da gibt es genug Äpfel und Zwetschgen und das muss halt einfach weiter und es ist einfach schade, wenn das verkimmt. Und da muss man sich dann schon überlegen, was man macht, weil irgendwie 100 Gläser Apfelmus braucht man jetzt auch nicht als Vorrat heutzutage.
Ja. Aber man muss schon sagen, es ist auch wirklich viel Arbeit. Und wenn man an die Frauen früher denkt, die das alles machen müssen haben, so keinen Geschirrspüler geben und gar nichts, das war schon echt viel Arbeit.
Das war wirklich viel Arbeit. Und wie gesagt, also heutzutage kannst du einfach sagen, so und den Rest friere ich ein.
Genau.
So, da kann man dann später was damit machen. Aber die haben das tatsächlich gleich frisch verwenden müssen oder sie haben es einfach dörren müssen und deswegen ist einfach viel getrocknet worden. Also Gläsern kennt ja jeder noch, das sind getrocknete Birnen. Da eignen sich aber auch nicht alle Birnen dafür. Also da hat es Lagerbirnen gegeben. Das war auch eine Möglichkeit, die haben wir jetzt noch vergessen, dass es eben späte Obstsorten gegeben hat, also späte Apfel- und Birnensorten, die sich zum Lagern geeignet haben. Und bei geeigneter Lagerung haben die dann teilweise bis im März, April gehalten. Also man muss ja die Äpfel und die Birnen schön einzeln in einer Lage in so Steigen lagern. Teilweise haben sie dann nur Farnkraut untergelegt, weil dann gammeln sie nicht so schnell und dann kommen keine Viecher hin. Da hat dann jeder hat so seine geheimen Tipps gehabt. Manche haben es dann in ein bisschen Stroh gebettet oder dann später auf Zeitung oder auf Farnkraut zum Beispiel. Und dann hat man natürlich regelmäßig den ganzen Winter durch immer das Obstlager anschauen müssen. Manche haben so unterirdische Obstmieten angelegt. Ein Freund von mir, weiß ich noch, der Vater hat gesagt, der hat in der Scheune hat er so ein bisschen den Lormbohn abgegraben, weil es da unten natürlich schön kühl war. Und hat da so unterirdische Obstmieten eingerichtet. Und da hat aber natürlich jeden Tag hat man schauen müssen und hat die angefeiden oder die leicht beschädigten Äpfel und Birnen rausholen müssen. Und da hat es dann die ganze Zeit Apfelstrudel oder irgendwas gegeben, weil man die halt dann schnell verwenden hat müssen, genau, bevor es ganz kaputt waren. Oder man hat es eben getrocknet, zum Beispiel Apfelringe, ja, das macht man heute noch, da hat man Apfelringe ausstechen und heute hat man einen Dörrapparat oder einen Backofen oder eine Zunn. Und früher hat man die einfach schön aufgefädelt oder auf so kleine Steckerl drauf, die Ringerle, und hat es dann so über den Kachelofen gestellt oder gehängt. Und da sind die dann im Laufe der Zeit schon getrocknet. Und dann hat man da einen Vorrat gehabt. Oder Dörrzwetschgen haben es gemacht. Die sind früher waren das die Süßigkeiten dann auch für die Kinder im Winter. Also das war das einzige Sissi, was man gehabt hat. Also entweder diese eingekochte. Ein Bauer hat mal zu mir gesagt, für die Zwetschgenparfesen brauchst du hart eingekochtes Zwetschgenmarmelade. Also hart eingekocht heißt, dass das nicht so flüssig sein darf, sondern das muss richtig zart und fest werden, dass für die Parfesen langt, dass dafür geeignet ist, weil da darf es ja nicht auslaufen. Weil ich tue die Parfesen, das sind ja zwei zusammenpappte, mit Zwetschgenmus zusammengeklebte Scheiben Weißbrot, die wohl in so einer Eiermilch dann noch getränkt werden.
Ach so, ich kenne das gar nicht.
Ah, du kennst keine Zwetschgenparfesen? Nein. Ja, da ist dir was entgangen. Ja, das ist schon. Aber jetzt die beste Zeit für Zwetschgenparfesen. Also du nimmst also ein bisschen altbackenes Weißbrot, zwei Scheiben, und die tust in so, und die babst mit einem hart eingekochten Zwetschgenmus zusammen und dann tust du es in eine Mischung aus Milch und Ei, die du verkleppert hast, tust es so umwenden und eintauchen, dass es ein bisschen einsaugt und dann tust du es in ganz viel Butterschmalz ausbohren von beiden Seiten. Und dann hast quasi, und dann Zimtzucker drauf. Und dann hast quasi so ein süßes, gebackenes Sandwich aus Weißbrot mit der Zwetschgenmarmelade. Und die Zwetschgenparfesen, das war eine typische Kirchweihspeise. Und bis vor kurzem hat es noch in Ramersdorf zum Frauen-30er gegeben. Da hat es einen Bäcker gegeben, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, der hat richtig gute Zwetschgenparfesen gemacht.
Ich glaube, den kenne ich.
Und also ein ganz ein typisches Schmalzgebäck eigentlich. Und da gehört eben dieses hart eingekochte Zwetschgenmus. Und wenn man das Zwetschgenmus wirklich so fest eingekocht, das muss dann teilweise stundenlang vor sich hinkochen, damit also, wenn man keinen zusätzlichen Zucker dazu tut, dass die Süße von den Zwetschgen, also der Fruchtzucker, dann konserviert und möglichst viel Flüssigkeit heraus ist. Und das hat stundenlang gekocht und dann haben sie halt immer umrühren müssen, weil, weißt du, wenn du ein Zwetschgenmus einfach nur kochen lässt, dann hast unten brennt das sowas von gnadenlos an. Mhm. Also das war sehr viel Arbeit, hat sehr viel erst einmal Mühe gemacht, diese die Äpfel zu schälen und zu entkernen und klein zu schneiden. Oder die Zwetschgen, dann gehen die teilweise nicht gescheit vom Kern runter. Je nach Sorte, das waren dann so die Aussicht, das sind Zwetschgen, die gehen gut vom Kern runter. Das waren die besseren Zwetschgen. Ja, und danach, und daneben gibt es natürlich auch Früchte, die jetzt nicht im eigenen Obstgarten wachsen, sondern die in der freien Natur wachsen. Und das war sehr wichtig für alle Leute, die nicht Haus und Hof mit einem stolzen Obstgarten gehabt haben. Und die vielleicht einfache Taglöhner waren oder Heiselleute mit nur zwei, drei Bäumen oder so. Oder halt einfach mit zu vielen Essern. Weil außer Apfelkompott, Birnenkompott und Zwetschgenkompott hat es da früher nicht viel gegeben, so im Winter zur Nachspeise oder als Tauch dazu, zu den Nudeln.
Tauch ist ein wunderbarer Begriff.
Der Tauch, gell? Zum Tauch. Eitaucher. Also für alle, die es nicht kennen, das ist, wenn man dann so Dampfnudeln, Germnudeln oder sonst irgendwelche Mehlspeisen hat, die recht trocken sind und in der Hauptsache aus Mehl bestehen, da hat man eine Flüssigkeit gebraucht, damit man die überhaupt verdauen und vertragen hat können. Und das war der Tauch, da hat man etwas eingetaucht. Also das
vor allem der Tauch.
Der Tauch, genau. Der Tauch. Der Tauch ist in der großen Schüssel in der Mitte vom Tisch gestanden und da haben alle eingetaucht. Also keine Individualschüsselchen, sondern eine große Tauchschüssel. Und jeder hat dann da so seine Nudel gehabt und hat sich ein Stückchen runtergerissen und hat dann da eingetaucht in dem Tauch. Und dann ist es gegessen worden. Und die Frau Schwoshuber, eine alte Lehrerin, die also auch eine begnadete Erzählerin von alten Geschichten war, die ist vor einiger Zeit gestorben. Mit der habe ich mal ein Buch gemacht und dann hat sie gesagt, eben wo es da von dem Tauch verzeiht hat und vom Nudelessen, da hat es einen Knecht gegeben bei Erna auf dem Hof, der hat aber recht umeinander drenzt, also der hat aber nicht aufpasst. Und da ist dann immer von der Tauchschüssel zu seinem Sitzplatz, das ist immer so ein Strass gewesen von so Flüssigkeiten und dann haben sie aber gesagt, das da haben wir schon wieder eine Straße nach Fraßdorf. Dazu muss man wissen, dass Fraßdorf ein Dorf bei uns in der Nähe ist. Mhm. Ja. Die Straße nach Fraßdorf hat er aber gemacht, weil er eben so unachtsam gegessen oder gefressen hat. Mhm. Haben die Kinder gesagt, die Straße nach Fraßdorf. Das ist die Geschichte zum Tauch, die mir einfällt von der Frau Schwoshuber, von dieser wunderbaren alten Lehrerin. Und da könnten sicher viel Leute viel verzeihen, weil in der Tauchschüssel, hat sie gesagt, da ist dann im Laufe des Essens natürlich auch allerlei Bräselzeug umeinander geschwommen. Also sehr appetitlich hat es dann nicht mehr ausgeschaut. Aber das war den Leuten wurscht, weil sie froh waren, dass sie was zum Essen gehabt haben. Gehabt. Genau. Gut. Und dann, wie gesagt, sind sie also in den Wald ausgegangen und auf die Feldraine, wo ja noch Hecken gewachsen sind früher. Und diese Hecken haben zum Teil aus bärentragenden Sträuchern bestanden. Und das haben wir alles mit Begeisterung geerntet. Also ein Heuerer, ein Holler, Holunder. Oder die Kornelkirsche, die ich sehr gern mag, weil ich die jetzt entdeckt habe als zum Marmeladmacher und die sehr reich trägt. Oder Schlehen, später, die tut man aber erst nach dem ersten Frost am besten ernten, weil die dann ein bisschen was von ihrer Herbheit und Bitterkeit verlieren, wenn man noch welche erwischt. Die Vögel mögen sie nämlich auch recht gern. Oder Vogelbeeren hat man geerntet. Die entdeckt man jetzt eben auch wieder, genauso wie die Kornelkirsche. Brombeeren sind jetzt zeitig, später kommt dann noch die Quitte dazu. Und früher, das muss man auch sagen, das sieht man teilweise noch an alten Straßen bei uns, haben sie als Straßenbegleitbäume haben sie Obstbaum gepflanzt, die dann von jedem geerntet werden haben dürfen oder aufgelaubt werden haben dürfen. Und wenn man jetzt so alte Straßen, so in Dorfverbindungsstraßen anschaut, da gibt es oft noch wunderbare Obstbaumalleen mit teilweise schon ziemlich altehrwürdigen Obstbäumen, die aber alle noch tragen und das sind alte Sorten. die dann teilweise überhaupt nicht mehr genutzt werden. Also natürlich, wenn es direkt neben der Fahrstraße ist, habe ich auch keine Lust, da die Äpfel aufzuklauen.
Früher hat es ja weniger Verkehr gegeben natürlich.
Aber früher hat es weniger Verkehr gegeben. Und es gibt auch jetzt so abgelegene alte Straßen, die eigentlich aufgelassen sind, die nicht mehr benutzt werden. Und da sind immer nur die Obstbäume dort. Und da sieht man eben, dass die früher schon mitgedacht haben. Mhm. Ja? Dass also für die Leute, die keinen eigenen Obstgarten gehabt haben, da eben nur ein bisschen Obst angebaut haben.
Und ganz wichtig war natürlich Schwammerl.
Die Schwammerl auf jeden Fall. Aber wir haben ja, glaube ich, vor 2 Monaten im Juni schon darüber geredet, dass der heilige Vitus der Schwammerl-Patron ist. Der hat am 15. Juni seinen Namenstag. Und das ist der Schwammerl-Patron, besonders in Ostdeutschland oder in Osteuropa auch, da wird der sehr verehrt seit alten Zeiten. Und da heißt es immer, wenn es am Fitustag regnet, am 15. Juni, dann regnet Schwammerl. Und das stimmt natürlich teilweise, weil es ist Feuchtigkeit und Wärme nötig, damit die Schwammerl wachsen. Und wenn es jetzt ein rechter trockener, heißer Sommer ist, dann wachsen einfach keine Schwammerl. Und heuer war es ganz unterschiedlich. Es war ja im Juni, Mai, Juni teilweise sehr verregnet. Und deswegen haben wir dann schon Ende Juni bei irgendwelchen Bergwanderungen oder so wunderbare frische Schwammerl gefunden. Mhm. Und jetzt nach einer relativ trockenen, heißen Zeit ist irgendwie schwierig. Wobei in die Berg, glaube ich, finden es viel Rehl und auch Storbitz und so. Aber so bei uns im Flachland in die Wälder ist eher wenig los. Aber das war für die Leute eben früher auch wichtig. Erstens zur eigenen Ernährung und dann halt auch wie im Wald zum Beispiel, im Bayerischen Wald oder auch in den Alpen, in den Berg, wo es viel Schwammerl gegeben hat, für so Aufkäufer, die Schwammerl die Leute dann abgekauft haben, sodass die tatsächlich Bargeld verdient haben. Und wenn du dann genug Schwammerl hast, dann kannst du es natürlich auch trocknen, weil die Schwammerl eignen sich ganz hervorragend zum Trocknen. Die hat man putzt und in feine Scheiben geschnitten und dann auch mit Nadel und Faden aufgefädelt und dann in langen, aufgereihten Schnüren über den Ofen gehängt. Und da sind sie allmählich getrocknet und so kann man die ewig konservieren und hat den ganzen Winter Material für gute Schwammerlsuppen zum Beispiel.
Bräuche und alte Kulturtechniken, kann man schon sagen, aus früherer Zeit im September. Das ist heute unser Thema. Und jetzt haben wir gerade über das Eichhorn geredet und über die Früchte des Waldes. Und die Kornelkirsche, die hat einen ganz besonderen Namen. Du hast mir vorher gerade gesagt, wie die Musik gelaufen ist. Den habe ich noch nie gehört.
Die Dirndlbirl, genau.
Dirndlbirl.
Also, bei uns heißen die Dirndlbirl. Manche sagen ja gerade Dirndl dazu, aber das Dirndl ist bei mir was anderes. Aber die Dirndlbirl, das ist der bayerisch-österreichische Ausdruck für die Kornelkirsche. Und dann gibt es eine Diskussion, ob man Kornelkirsche oder Kornelkirsche sagt. Mhm. Jedenfalls habe ich versucht herauszufinden, warum die bei uns Dirndlbirl heißen. Ich bin nicht weitergekommen. Ich habe nur herausgefunden, dass die dann so Richtung Schweiz oder Richtung alemannischen Raum heißen die Atirlibären oder Dirlibären oder Dirli oder so. Und da führt natürlich schon ein Weg zum Dirndlbirl. Also mit dem Dirndl, mit dem jungen Mädchen oder der Frau, haben die Dirndlbirl ursprünglich nichts zu tun. Aber man konnte es natürlich gut merken so. Mhm. Und eigentlich heißen die Kornelkirschen eben offiziell Kornelkirschen mit dem botanischen Namen Cornus maas, also Cornus auch von Horn. Und selbst das ist nicht geklärt, warum die jetzt Cornus wie das Horn hat. Also meistens sagen die Leute oder die Forscher, sagen, weil das Holz von dem Kornelkirschenstrauch so hart ist wie ein Horn. Deswegen heißt es Cornus maas, eben dieser botanische Ausdruck, aber sicher ist es auch nicht. Tatsache ist, dass schon in der Antike die Leute die Kornelkirsche gekannt und sehr weit verbreitet auch verzehrt haben. Und man hat das Holz eben sehr geschätzt, weil das so ganz hart und zart und biegsam ist. Also Speere und Lanzen waren zum großen Teil aus Kornelkirschenholz gemacht. Und bei uns haben wir im 18. und 19. Jahrhundert Spazierstöcke für die Herren vor allem aus Kornelkirschenholz gemacht. Und also eingekocht worden sind die schon immer. Man kann es auch eilen, so wie so Oliven, also erst in Salzlake eilen und dann so eine süß-saure Geschichte machen, kann man es eilen. Und wenn man Marmelade macht, das ist tatsächlich ein Haufen Aufwand. Und ich habe jetzt wieder eine ganze Portion Ei gekocht als Marmelade eben und die sind relativ herb, die haben viel Gerbstoffe und unglaublich viel Vitamin C und eine schöne rote Farbe. Und das Schwierige ist, dass die einfach nicht vom Kern übergehen. Also diese Kornelkirschen sind rot, haben ungefähr die Größe von einer großen Olive und haben auch ungefähr so einen Stein wie eine Olive. Nur, dass der ums Verrecken nicht rausgeht, dieser Stein. Der löst sich nicht vom Fruchtfleisch. Und deswegen muss man die ganzen Kornelkirschen kochen, so lang, bis die wirklich halbwegs vom Kern runtergehen und dann mühsam durch Siebe durch, so lang, bis man diese ganzen Kern heraus hat. Es ist eine relativ mühsame Angelegenheit. Aber dann wird man belohnt mit einer ganz hervorragenden Marmelade, die man am besten mit Birnen oder sowas mischt, damit es dann nicht ganz so handig sind, also nicht so herb sind. Und die Kornelkirsche ist auch ein Heilmittel, habe ich auch herausgefunden. Schon die Hildegard von Bingen hat die angewendet. Und das wird heute bestätigt durch die moderne Pflanzenheilkunde, dass sie besonders für Magen- und Darmleiden sehr heilsam ist. Also man sollte Kornelkirschen essen. Früher, man muss noch dazu sagen, die Kornelkirsche ist auch schön, die im Garten anzupflanzen, weil das ist neben die Weiden die allererste Bienenweide. Die blühen schon ganz früh, das sind die mit den ganz kleinen gelben Blüten, die sind übersät von gelben Blüten, die die Bienen sehr gern mengen. Und die Kornelkirschen lassen sich auch gut in Form schneiden, also die Sträucher. Das heißt, die sind auch für Formschnitthecken sehr beliebt gewesen, auch bei uns im Barock. Zum Beispiel, wenn man in München in den Hofgarten geht. Da gibt es geschnittene Kornelkirschenhecken. Und die waren natürlich im Krieg alle komplett kaputt, die da im Barock angelegt worden sind. Und die haben es aber nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, die zerstörten Hecken nach den alten Vorlagen wieder angepflanzt. Und das ist eben schön, weil die im Frühjahr schon sehr früh blühen, wenn überhaupt noch gar kein Laub da ist. Und dann blühen die schon so schön gelb. Und die Bienen kämen und dann kriegen sie grüne Blätter und sind einfach schöne grüne Hecken. Und im Herbst kann man dann die roten Beeren ernten und auch noch essen. Und die Kerne kann man mahlen und einen Vanilleersatz draus machen und so. Also die kann man rundum hervorragend verwenden, die Kornelkirsche. Das sollte man wieder entdecken.
Unglaublich, was du es weißt, liebe Dorothea. Ist immer wieder beeindruckend und einfach wahnsinnig interessant, dir zuzuhören. Muss ich jetzt mal sagen.
Ja, danke.
Der September beschäftigt uns heute Vormittag mit unserem Gast, mit der Volkskunde-Expertin Dorothea Steinbacher. Und in der kommenden Stunde geht es bei uns auch um Michaeli, um den Almabtrieb bzw. den Fisch heute. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Zeit für uns. Ich freue mich, wenn wir uns dann noch wieder hören. Nach den Nachrichten. Bis gleich.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und da sind wir wieder. Wenn Sie gerade eingeschaltet haben, sage ich herzlich willkommen. Das ist Habe die Ehre, unser Talkformat, unser Ratsch am Vormittag auf BR Heimat. Zu Gast ist heute unsere Volkskunde-Expertin Dorothea Steinbacher und wir reden über Bräuche im September. Und in der Stunde schauen wir auf den Almabtrieb bzw. Fischheit und wir schauen natürlich wie immer in den Heiligen Kalender. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Jetzt sind wir drin im September. Wir sind drin im Frauen-30er und es geht ja auch zu auf das Fest Maria Namen. Ein wichtiger Tag im Bergbauernkalender, weil so um das Fest Maria Namen, glaube ich, Dorothea, geht's los mit dem Almabtrieb bzw. dem Fischheit.
Genau, an Maria Namen sagt nämlich der Sommer Amen. Das wissen wir und deswegen muss da allmählich das Viech runter. Der Stichtag nach vorn ist meistens so Maria Namen am 12. September. Und der Stichtag nach hinten ist eigentlich der Michaeli-Tag am 29. September, wo es heißt, bis Michaeli da muss das Viech runter. Ganz normal. Natürlich ist es sehr unterschiedlich, je nachdem wie hoch das die Almen gelegen sind, also die höher gelegenen Almen, da ist das Viech eher schon auf die Niederleger getrieben worden, weil da oben einfach nichts mehr wächst, weil einfach kein Gras mehr da ist. Ich weiß es nicht genau, wie es heuer ist, auf die Hochalmen, da ist vielleicht noch mehr Gras, weil es relativ feucht war, so Anfang und Mitte des Jahres. Aber letztes Jahr zum Beispiel, wo es so trocken war, da haben die einfach zu wenig Gras gehabt dann zum Ende von der Almzeit. Aber es heißt ja auch, dass der Jakobidag Ende Juli, am 25. Juli, das ist sozusagen der Höhepunkt der Milchleistung auf den Almen. Und danach geht die Milchleistung sowieso zurück. Also die steigert sich langsam, weil am Anfang, wenn es Anfang Juni aufgekommen, die Viecher, dann muss da erst groß wachsen, dann müssen sie die erst angewöhnen, an die den ganzen Tag draus sein und so. Und dann bis auf Jakobi am 25. Juli, da sagt man, das ist der Höhepunkt der Milchleistung und dann geht es langsam wieder zurück. Wie heißt das nochmal? Auf Jakobi einen Schluck, auf Laurenzi einen Ruck und auf Bartelmäh gar nichts mehr, so ungefähr. Also da geht die Milli dann zurück und Bartholomäus ist ja bekanntlich Ende August, 24. 25. ist die große Almer Wallfahrt nach St. Bartholomä am Königssee, das ist der Bartholomäustag. Das heißt, im September fressen dann die Viecher noch, was sie halt so finden. Und dann wird einfach abgetrieben.
Bartholomä ist ja auch so ein Wendetag, also so eine Wendezeit. Gibt es den alten Spruch, an Bartholomä schaut der Schnee übers Joch her, so ungefähr. Da hat es oft schon mal runtergeschnitten auf die Berg. Und heuer war es also wieder so, dass da mal ein bisschen kühler war auf einmal um Bartholomä.
Dass da gekippt ist. Gell? Also eigentlich heißt es dann so am großen Frauentag wird alles anders. Da neigt sich der Sommer in den Spätsommer am 15. August. Und dann 10 Tage später, Bartholomä, ist dann wirklich so die Eintrittspforte in den Herbst. Und ich glaube, das merken wir jetzt alle, wie es herbstelt. Also hauptsächlich merkt man es, dass die Touristen heimfahren eigentlich, aber man merkt es eben auch am Wetter, es ist einfach kühler.
Das Licht ist anders.
Das Licht ist komplett anders, ja. mildes Herbstlicht und es ist diese Sommerhitze einfach weg, diese Abend, wo man sich dann auf Nacht freut, dass es endlich ein bisschen kühler wird oder so. Ja. Genau, und jetzt herbstelt's und ich weiß nicht, 29. September, heute haben wir den 4., also das sind jetzt eine gute 3 Wochen und dann ist schon wieder Michaeli und das ist wirklich die Zäsur, wo es auch geheißen, wo man früher gesagt hat, der Michael kennt das Lüchtel oder mit das Dirndl Spinner co. Also da hat dann einfach auch die Winterarbeit wieder angefangen. Das war dann so für die Bauern auch der Punkt, wo dann so das Schlimmste vorbei war. Also die Ernte war eingebracht. Man hat keine Angst mehr gehabt vom Hagelunwetter. Ich glaube, wir haben jetzt ein halbes Jahr lang in die Sendungen hauptsächlich davon geredet, dass man aufs Wetter schaut, weil man so Angst hat, dass also nicht nur ein Obstgarten verhagelt und da friert erstmal schon die Blüten, sondern dass auch das Draht verhagelt und dass die Wiesen kaputt gehen und so. Und das ist jetzt vorbei, diese große Sorge. Und jetzt kommt dann noch das Viech von den Almen runter und da schaut man, dass alles gut geht. Und dann sind die Viecher wieder daheim, die sind dann fett gefressen. Und die Menschen haben genug zum Essen, sind deswegen auch besser drauf.
Genau.
Und besser gelaunt. Man hat, wenn alles gut gegangen ist, schon viele Vorräte im Haus und weiß, man bringt die Familie durch bis zum nächsten Frühsommer oder bis zum nächsten Frühjahr. Die Familie und das Viech, darauf kommt es ja auch. Und das heißt, das ist jetzt eine Zeit der großen Erleichterung eigentlich. Mhm. Ich meine, natürlich hat man genauso viel Arbeit. Also wir haben jetzt vom Eimacher schon geredet und auf dem Feld alles noch erledigen. Und das Korn ist zwar eingebracht, aber es muss noch ausdroschen werden, wo man früher einfach mit der Hand droschen hat. Mhm. Und dann so auf dem Gemüseacker oder im Hausgarten ist auch noch einiges zu erledigen. Also das Kraut muss geerntet werden und so weiter. Und die Kinder kommen in die Schule und können nicht mehr bei der Arbeit helfen. Aber in späteren Berichten, weil wir vorher von der Schule geredet haben, ist dann davon die Rede, das war in Berchtesgaden, da schreibt nämlich der Rudolf Christ, der also nach dem Zweiten Weltkrieg 1945, 46 publiziert hat und quasi die Bräuche von einem halben Jahrhundert vorher aufgeschrieben hat. Da schreibt er, die Eltern sind auch froh, wenn die Schule wieder anfängt, weil sie dann ein paar Stunden Zeit haben, ihren eigenen häuslichen Verrichtungen nachzugehen.
Also, das ist beruhigend.
So wie es uns heute auch geht, ja, wenn die Kinder in die Schule sind, ist endlich einmal eine Ruhe und dann kommt man endlich zu was. Ja. Und ich meine, 150 Jahre vorher war es noch ganz anders, da hätten es die Kinder gut brauchen können zu der Arbeit. Und der Chris in 1940er Jahren in Berchtesgaden schreibt eben schon, dass die Eltern erleichtert sind, wenn die Kinder endlich wieder in der Schule sind. Also es ist viel Arbeit trotzdem noch, aber es ist eine Erleichterung da und man muss nicht mehr ständig Angst haben, dass einem das Draht verhagelt und das Obst nichts wert oder so. Und das merkt man dann auch daran, dass die Leute wieder Zeit haben, ein bisschen zum Feiern und sich zu entspannen.
Mhm. Und es ist eine Zeit des Erntedanks und der Entspannung, der Dankbarkeit. Und weil wir vorher über den Almabtrieb geredet haben, in einigen Regionen in Oberbayern gibt es es noch, dass aus Dankbarkeit das Vieh geschmückt wird.
Ja, beim Almabtrieb. Aus Dankbarkeit für einen gut rumgegangenen Almsommer, eine gut rumgegangene Almsaison, weil wenn nämlich ein Viech abgefallen ist, also gestorben ist, oder auch wenn im Haus ein Mensch gestorben ist in der Familie, dann wird nicht aufgeranzt, also wird das Vieh nicht geschmückt. Aber wenn alles gut rumgegangen ist und kein Vieh zu Tode gekommen ist und in der Familie auch nichts passiert ist, dann wird das Vieh geschmückt. Und zwar einerseits aus Dankbarkeit und andererseits, also ursprünglich, um das Vieh vor den bösen Mächten zu schützen auf dem Weg von oben nach unten. Weil oben im Stall war der Stall ja mit allen möglichen Hufeisen und Sägen und Dreikönigsinschrift und so schon ein bisschen, hat man versucht, die bösen Dämonen draußen zu halten, die es ja immer auf die schönen, frischen, gesunden Tiere abgesehen haben. Und unten im Stall hat man natürlich auch Vorkehrungen getroffen. Und der Weg dazwischen, das war das Allergefährlichste. Der Weg dazwischen, und deswegen hat man die Viecher auch aufgekranzt ursprünglich. Jetzt macht man es, weil es Tradition ist. Und hat die Tiere geschmückt. Einerseits, um sie zu verstecken, damit die bösen Hexen und Dämonen die Viecher nicht erkennen. Man hat ihnen dann teilweise so gehäkelte Larven aufgesetzt, solche Masken. Man hat ihnen Spiegel aufgesteckt. Da hat es geheißen, damit sich die böse Hex spiegelt und dann vor sich selber erschrickt und davonläuft. Man hat sehr viel... Zierat war rot, mit roter Farbe, weil rot allgemein so die dämonenabwehrende Farbe ist, also sowohl bei Mensch und Tier, also alles, was mit Dämonenabwehr oder Hexenabwehr zu tun hat, ist rot, weil das einfach der Lebenssaft des Blut ist. Und diese Farbe rot gilt schon seit der Antike schon immer als antidämonisch. Also so der Korallenschmuck, den man die Kinder früher geschenkt hat, war antidämonisch, eben rot. Das rote Herz unter Liebenden ist auch deswegen rot, weil es einfach die ursprünglichste, die Lebensfarbe ist, die also Dämonen abwehrt. Die haben also auch für den Schmuck der Tiere verwendet. Und dann natürlich die Aufstecker. Also da hat die Sennerin, der Senner, teilweise wochenlang hingearbeitet und hat so Papierräserl gemacht, Röschen gemacht, und dann haben sie in Berzgorn machen sie die Fuikeln, die ganz bekannten Fuikeln. Da nehmen sie so kleine Fichten- und Tannenbäume, also eigentlich Fichtenbäume, und da werden dann die Zweige so nach unten gebunden, also die Zweige, die so quirlständig rund um diesen Stamm rumstehen, die nimmt man am Ende und tut die so rund nach unten binden, dass die also so wie so runde Henkel bilden. Und das macht man mit allen Etagen von diesen quirlständigen Zweigen, sodass man dann wie so einen Spieß mit so drei oder vier so Ballons hat. Und die werden dann wiederum geschmückt, die sind dann schön grün, und die werden dann mit Röslein und Papierschleifen und Bantel und so geschmückt. Und das sind die Fuikeln. Und unten am Ende von dem Fichtenstämmchen, da schnitzt man das so zu, dass man es die Viecher aufstecken kann. Die haben dann da so ein Geschirr auf, und da kann man das dann vorn hin auf die Schnauze von die, auf das Gesicht von der Kuh quasi, kann man das aufstecken. Deswegen heißen die auch Aufstecker, diese Fuikeln. Kann man sich vorstellen, wenn da so ein Fichtenbaum mal geschmückt ist, vor der Kur da dort steckt, dann sieht die Kur kaum mehr. Und das gilt, und das dient auch dazu, um die Kuh zu verstecken. Dass also die böse Hex die Kur nicht mehr hinterm Baum erkennt, sozusagen. Man hat die Kühe mit Dachsfell, denen ein Dachsfell umhängt, weil der Dachs also ein geheimnisvolles Nachttier ist. Mit dem kann man also dann auch so böse Nachtmaren irgendwie abwehren. Also da hat man schon ganz schöne Anstrengungen unternommen, und auf den Aufstecker, auf den Fuikeln. Also man hat in Berzgorn hat man diese Fuikeln gemacht, und macht man heute noch. Und auf die anderen Almen, nicht in Berzgorn, sondern weiter westlich, da nimmt man halt einfach entweder Latschenzweige oder kleine Latschenbaumerl oder einfach Tannengrün oder auch Almrausch, der ja nicht mehr blüht dann im Herbst, sondern einfach nur noch schön grün ist. Und schmückt den also mit Röslein oder auch mit
Disteln.
Silberdisteln, genau. Also das heißt, man sollte immer, die Sennerinnen sollen oder Almerinnen sollen Material hernehmen, was auf der Alm wächst. Also eigentlich sollte man nicht von unten irgendwie was importieren. Also die Silberdistel nehmen sie her und sonst ein Schmuck, der da eben wächst. Und es wird mit religiösen Symbolen versehen, also teilweise IHS oder Mariensymbol oder auch Marienbeuteln. Und damit schmückt man die Tiere, damit sie geschützt sind auf dem Weg nach unten, und Heidstock einfach aus Tradition und aus Dankbarkeit.
Der Michelitag ist so, ja, wie soll man sagen, eine Zäsur, aber der Michelitag ist auch ein Lostag.
Der ist ein Lostag, vor allem fürs Wetter. Und Losen heißt ja orakeln oder genau zuhören oder genau schauen, wie es Wetter wird. Und deswegen hat man an Michaeli, nicht wegen am heiligen Michael, sondern einfach, weil das ja so ein Stichtag war, Ende September für bäuerliche Arbeiten und für den Jahresablauf, hat man halt geschaut, wie es Wetter ist und hat gehofft, rauszufinden, wie es Wetter in Zukunft ist, wie es im Winter wird oder wie es einfach die nächste Zeit wird.
Ach, ist Lostag, kommt das tatsächlich vielleicht vom Hören?
Vom Losen.
Vom Losen?
Vom Losen,
ach,
genau.
Das ist nicht, das ist interessant.
Wobei das Losen nicht unbedingt jetzt Synonym für Hören ist oder war, sondern einfach für offen sein und für das Schicksal befragen oder für in die Zukunft schauen auch, schauen oder hören oder so. Und bei uns ist das Losen, los einmal zu, hat Oma gesagt. Also Losen war einfach ein Synonym für Hören, also wirklich für zuhören, gell? Und das Losziehen, ja, also wenn man jetzt nur lost, dann ist das ja so eine Zufallsgeschichte. Mhm. Dann ist das auch also so eine Glücksgeschichte, wo man halt auf den Zufall hofft oder vielleicht sein Glück herausfordern möchte. Und die Lostage früher, das waren halt auch so, ja, nicht so Zufallstage, sondern so, wo man versucht hat, das Orakel zu befragen oder das, ja, also das waren so besondere Tage, wo man ja gedacht hat, man kann in die Zukunft schauen. Und vielleicht Glück haben. Also das hängt alles zusammen, das Losen des Herrn und das in die Zukunft schauen, das ein bisschen Geheimnisvolle und das Glück mit ein Losziehen. Und deswegen heißen die Lostage, genau, dass man also einfach genau schaut und genau hinhört und daraus vielleicht darauf schließen kann, wie es wieder wird. Und zu St. Michael hat man eben gesagt, kommt St. Michael heiter und schön, wird es noch 4 Wochen so gehen. Also das ist wieder einmal der Versuch, das Wetter der Zukunft zu bestimmen. Und wenn der Michael am 29. September einen Namenstag hat, wenn es dann nur 4 Wochen schön bleibt, dann sind wir schon bei Ende Oktober. Das war schon recht schön, dann hätten wir noch einen goldenen Oktober, könnten in die Berge. Oder auf nassen Michaeli-Tag ein nasser Herbst drauf folgen mag. Das war dann nicht so schön. Aber regnet sanft an Michaels Tag, heißt es auch, sanft auch der Winter werden mag. Also das sind jetzt teilweise ein bisschen widersprüchliche Geschichten, aber so hat man sich das halt zurecht gereimt. Jedenfalls hat man den Michaelstag als Ausgangspunkt für das Wetter der nächsten paar Monate genommen. Einer der wichtigen Lostage des Jahres. Weil der Michael selber, also nicht unbedingt wegen der Figur des Michaels selber, der hat jetzt mit dem Wetter nicht viel zum Dorn von seiner Legende her, aber weil es einfach ein wichtiger Stichtag im bäuerlichen Jahreslauf war. Der Michael war ja keine historische Person, sondern der Michael ist der Erzengel, und zwar der Chef von den Erzengeln. Da gibt es ja vieri und die haben alle am 29. September Namenstag, nämlich der Michael und der Gabriel und der Raphael und den vierten kennen die wenigsten, das ist der Uriel. Und das sind die 4 Erzengel mit dem Chef Michael, dem Chef-Erzengel, der so eine Wächterfunktion hat. Also der ist ja oft dargestellt mit riesenhaften Flügeln. Also nicht nur so kleinen Engelflügel, wie so die Putti oder so, nettere, kleinere Engel, sondern das ist wirklich eher ein sehr wehrhafter Erzengel, der also auch den, denen, die nicht berechtigt sind, den Eintritt ins Paradies verwehrt, der hat ein Schwert in der Hand, also der ist richtig martialisch dargestellt. Ein Flammenschwert nur dazu auf der Michaelskirche in München. Oben, wenn man am Eingang steht und schaut ganz oben auf die Fassade, da ist er wirklich mit seinem Flammenschwert und mit seinen gewaltigen Flügeln dargestellt, wie er gerade vom Himmel runterfliegt auf die Michaelskirche. Und als Jesuitenkirche waren die ja dafür prädestiniert, also die Bösen und alles Antichristliche irgendwie aus der Welt zu schaffen. Und da haben sie Michael gut brauchen können. Deswegen ist es die St. Michaelskirche bei uns in der Fußgängerzone in München. Und dieser Michael, der war zum Beispiel auch schon im Alten Testament anwesend. Der hat nämlich Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben. Zornig mit seinem Flammenschwert, das ist ein Zungenbrecher, weil die ja gegen Gottes Gebot verstoßen haben und diese Apfelgeschichte da sich da nicht zusammenreißen haben können und den Apfel angebissen haben. Und das war auch schon der heilige Michael, der die da vertrieben hat. Der heilige Michael ist aber jetzt nicht nur im Alten und Neuen Testament anwesend, sondern immer, auch in der heutigen Zeit, weil man nämlich geglaubt hat früher, dass der die Toten, wenn sie ins Jenseits kommen, also gestorben sind, dann begrüßt er die Seelen und geleitet die Seelen. Also so wie es in allen Kulturen, auch vor dem Christentum, in allen Religionen immer einen Seelenbegleiter in der Unterwelt gegeben hat. Durch den Hades oder über den Styx in der Antike. Und bei uns war das einfach der heilige Michael. Deshalb ist der in vielen Friedhofskapellen dargestellt. Oder deswegen sind viele so kleinere, ursprüngliche Friedhofskirchen und Kapellen dem Michael geweiht, weil der die Verstorbenen in Empfang nimmt. Und das ist ja auch ein ganz tröstlicher Gedanke, dass man da nicht allein in der Dunkelheit und keine Ahnung, wie das Jenseits so ausschaut, weiß ja keiner, sondern da ist der heilige Michael, der nimmt einen in Empfang und geleitet einen im besten Fall ins Paradies. So genau haben das dann sich nicht ausgemalt, weil es hat ja jahrhundertelang geheißen, dass man dann erst einmal ins Fegfeuer muss. Das ist dann keine so tolle Vorstellung. Auf jeden Fall ist er der Seelenbegleiter und Seelengeleiter und auch der Seelenwäger. Als solcher ist er ganz oft dargestellt.
Stimmt, der hat oft die Seelenwaage dabei.
Der hat oft eine Waage dabei, so eine alte Waage, die er wirklich oben an einem Punkt hält. Und dann hat die zwei so Ausleger mit zwei Waagschalen. Und das ist oft auf Fresken in Kirchen dargestellt, diese zwei Waagschalen. Auf der einen sitzt die kleine Seele, die also gerade jetzt den Menschen entschlüpft ist. Und auf der anderen Seite sind also entweder die Sünden oder die guten Taten oder das wird halt gegeneinander abgewogen. Und es gibt ein sehr schönes Fresko in der Kirche, wo dann auf dieser Waagschale auf der einen Seite die Seele des Menschen, der gerade gestorben ist, sitzt und auf der anderen Seite sitzt so ein kleines, kreisliches, grünes Teufelchen als Stellvertreter für die Sünden, für das Böse. Und Gott sei Dank wiegt also die Seele des Menschen viel schwerer und diese Waagschale mit dem Teufel, die zückt es also in Tech, weil die so leicht ist. Also das Böse, die Sünden wiegen ganz wenig oder überhaupt nicht. So dass er wahrscheinlich direkt ins Paradies durchmarschiert, der Mensch, der gerade gestorben ist. Aber das hat man sich so bildlich vorgestellt, wie der Michael da eben quasi an dem Scheideweg irgendwo in der Unterwelt sitzt oder im Jenseits sitzt, die Seelen in Empfang nimmt und dann die Seelenwaage. Und die meisten Menschen haben ja eigentlich hauptsächlich gute Taten geleistet und dürfen dann wahrscheinlich, geleitet vom heiligen Michael, direkt ins Paradies marschieren.
Schöne Vorstellung.
Schöne Vorstellung.
Wir schauen noch weiter in den Heiligen Kalender im September. Da ist eine ganz interessante Heilige drin. Eine Bauernheilige, sagt man oft, aus unserem Nachbarland Tirol, nämlich die heilige Notburga.
Genau, und zu unserer Kindheit oder meiner Kindheit zum Beispiel, zumindest hat es noch ganz viel Notburgas gegeben, die Notburga geheißen haben. Das war dann die Burgel. Die haben zwar die Walburgas, waren auch die Burgeln, aber Burgeln hat es viel gegeben. Und Notburgas eben auch, weil, wie du sagst, es war die Bauernheilige neben dem heiligen Isidor. Also Isidor und Notburga, das war immer so dieses Duo, die oft in so kleinen dörflichen Kirchen dargestellt sind, weil es einfach die Bauernheiligen waren. Der Isidor mit dem Pflug und die Notburga mit der Sichel in der Hand. Und die Geschichte dahinter haben vielleicht gar nicht so viele Leute gewusst, aber weil die Notburga eben die Sichel in der Hand gehabt hat, ist die natürlich eine typische Bauernheilige gewesen, weil mit der Sichel früher ja gemäht worden ist und geerntet worden ist. Die Notburga ist, wie du schon sagst, in Tirol daheim gewesen. Sie heißt da immer Notburga von Rattenberg. Das ist also, wenn man von uns aus Richtung Innsbruck fährt, kommt man an Rattenberg vorbei, das ist also in Nordtirol. Und ursprünglich war es als Markt auf der Rottenburg. Das ist ein Schloss von so einem lokalen Adligen gewesen. Und da hat es schon immer geheißen, die war sehr mildtätig und hat dann den Bettlern, die vor dem Schloss gebettelt haben oder vor der Burg, um Essen gebeten haben, denen hat es immer Essen gebracht. Und dann ist sie geschimpft worden von den geizigen Burgherren natürlich. Und wo der dann nachschauen wollte, da haben sich dann die Speisen, die sie für die Armen hinausgetragen hat, irgendwo in Essig und Holzspäne verwandelt oder so. Das ist sehr ähnlich zu der Elisabeth-Sage, die Elisabeth von Thüringen. Da gibt es ja auch das Rosenwunder, wo die angeblich immer Speisen aus dem Schloss rausgeschmuggelt hat oder aus der Burg. Und wo dann ihr angeblich böser Ehemann, der in Wirklichkeit gar nicht so böse war, sie gefragt hat, was da hat, dann hat sie ja nur noch Rosen im Körbchen gehabt. Also das ist eine ganz enge Parallele zu der Elisabeth, die aber eine Adlige war, und die Notburga, die also aus dem bäuerlichen Bereich kam und von den Bauern verehrt worden ist. Und die ist dann auch entlassen worden auf der Burg und ist recht geschimpft worden. Und dann ist von einem Bauern eingestellt worden, von einem großen Bauern. Und mit dem hat es ausgemacht, dass also immer zum Gebet leiten und zum Vesperleiten darfst also Pause machen fürs Gebet. Und das ist dann die Szene, die allgemein dargestellt worden ist und die sie auch, die ihr zu ihrem Attribut der Sichel verholfen haben. Da war es also dann als Dienstmagd eben auf dem Feld und hat mit der Sichel Gras oder Getreide geschnitten. Und dann hat's, dann war es zum Gebet geläutet von der Kirche. Und sie wollte also dann aufhören, eine Pause machen zum Betten. Und der Bauer hat das nicht zugelassen. Und dann hat sie die Sichel einfach in die Luft gehängt und die ist hängen geblieben, damit sie beten kann. Und das ist natürlich ein Wunder von Gott beeinflusst, dass also die Sichel einfach in der Luft hängen bleibt. Und deswegen ist die Notburger ganz oft auf Bildern dargestellt mit einer Sichel, die einfach in der Luft hängt. Das ist dann nicht ein Maler gewesen, der unfähig war, sondern das ist tatsächlich die Legende. Und diese Legende ist also, die hat sich verbreitet und das ist eigentlich die zentrale Legende, mit der man die Notburger so kennt. Sie ist immer noch eine Patronin des Landes Tirol, wird auch in Bistumspatronin von Innsbruck und hat da einen Tag früher Namenstag am 13. September, aber allgemein im katholischen, im Generalkalender wird sie am 14. September verehrt. Also Tirol 13., allgemein 14. September hat die Notburger von Rattenberg ihren Gedenktag. Heute wird der Name, glaube ich, eher nur selten vergeben, weil er auf uns mit der Vorsilbe Not irgendwie nicht so anheimelnd wirkt. Aber es ist ein sehr alter Name mit einer Heiligen, die sehr verehrt worden ist, als die Bevölkerung zum überwiegenden Teil aus Bauern bestanden hat und da ihre Bauernheilige quasi im Namen der Kinder dann verewigt haben.
Es gibt noch einen kleinen Tipp vielleicht, ein wunderbares Notburger Museum und zwar am Aachensee, wo sich die Legende dann, glaube ich, abgespielt hat mit der Sichel am Aachensee, wo es bei den Bauern war. Und am Aachensee gibt es ein wunderbares Notburger Museum. Schöner Ausflugstipp.
Das ist ein guter Tipp. Das ist ja überhaupt eine sehr schöne Gegend, wo man viel anschauen kann, unter anderem das Notburger Museum.
Wir schauen in den Heiligenkalender im September. Jetzt waren wir bei der Heiligen Notburger und einen Tag später ist das Fest Kreuzerhöhung. Was ist das eigentlich für ein Fest?
Der Tag der Kreuzerhöhung, der steht da im Kalender und man kann sich eigentlich nichts darunter vorstellen. Das ist kein Heiligengedenktag, sondern das ist der Tag, an dem zum ersten Mal das wieder aufgefundene angebliche Kreuz, an dem Christus gekreuzigt worden ist, dem Volk gezeigt wird, der Überlieferung nach. Und das war ja so, dass dieses Kreuz, das haben sie ja gesucht nach dem Tod von Christus, war das ja dann, man hat nicht mehr genau gewusst, wo das ist, man hat ungefähr gewusst, wo dieser Berg Golgatha ist. Und erst 300 Jahre später ist das angeblich gefunden worden. Woher man dann genau gewusst hat, dass das ist nicht überliefert. Aber das war ja eine ganz bekannte Frau, das war die Helena, Kaiserin Helena, die Mutter von dem Konstantin. Und der Konstantin hat ja bekanntermaßen das Christentum dann zur Staatsreligion erklärt und damit ist diese fürchterliche Zeit der Christenverfolgung dann zu Ende gewesen, weitgehend. Und die Helena, die Mutter von ihm, hat also angeblich dieses Kreuz aufgefunden. Und der Legende zufolge ist dann an einem 13. September, nämlich 335 nach Christus, das aufgefundene Kreuz zum ersten Mal dem Volk gezeigt worden. Da ist dann die Grabeskirche gebaut worden und eingeweiht worden unter Konstantin. Und also erst im 4. Jahrhundert nach Christus ist das gefunden worden. Und dieser Tag, an dem das zum ersten Mal gezeigt worden ist, das ist der Tag der Kreuzerhöhung, den wir also am 14. September begehen. Eng verbunden mit Helena und Konstantin. Und so schließt sich quasi der Kreis vom Beginn des Christentums in Europa im Abendland, von der Installierung des Christentums als Staatsreligion bis in unsere Zeit. Besonders gefeiert wird der Tag der Kreuzerhöhung übrigens im Kloster Scheiern, die ja bekannt sind für das Scheierer Kreuz. Und da ist am Tag der Kreuzerhöhung immer jedes Jahr am 14.09. eine große Prozession. Da wird gesegnet mit dem Scheierer Kreuz. Da gibt es eine Pferdeprozession und danach ein großes Fest in dem Innenhof von Kloster Scheiern. Also das ist ein Festtag in Kloster Scheiern und ansonsten geht es bei uns ja richtig unter, weil der Tag der Kreuzerhöhung die wenigsten Leute was sagt. Mhm. Und weil das kein Heiligengedenktag ist, deswegen feiert da auch niemand Namenstag, den man dann einen Namenstagskuchen genau, backen könnte. Ja.
Dann haben wir am 17. September die Hildegard von Bingen, über die haben wir schon oft gesprochen natürlich, am 21. September den Matthäus.
Da hat der Matthäus Namenstag, den müssen wir schon kurz erwähnen, weil das nämlich einer der Evangelisten ist. Also der hat eins der vier Evangelien geschrieben und ist immer zusammen mit den drei anderen Evangelisten dargestellt, wenn besonders in frühchristlichen Kirchen ganz oft die Evangelistensymbole sich zum Beispiel um Christus in der Mandorla reihen. Und der Matthäus hat als Attribut den Engel dabei, so wie der Johannes den Adler und der Lukas den Stier und der Markus den Löwen natürlich. So kann man die vier Evangelisten unterscheiden. Und ganz oft wird aus dem Matthäus-Evangelium vorgelesen. Und der Matthäus war eben auch, weil er einer der vier Evangelisten ist, immer im Bewusstsein der Menschen. Also das war den Namen, der ist oft gewählt worden. Also gerade Richtung Südostbayern, Salzburger Land gibt es halt noch viele Matthäuse. Eher abgelöst in letzter Zeit von Matthias, die aber nicht identisch sind. Also das sind unterschiedliche Gestalten gewesen, unterschiedliche Personen gewesen. Aber der Matthäus war auch ein wichtiger Lostag, da haben wir aufs Wetter gelost, also versucht das Wetter der Zukunft der nächsten Tage oder Wochen oder Monate auszumachen. Und natürlich heißt es wieder mal, ist Matthäus hell und klar, gute Zeiten bringt's für wahr. Also das waren halt so einzelne Tage wie den Michaelitag haben wir schon gehabt, den Matthäustag haben wir schon gehabt, wo man dann immer vier Wochen danach gedacht hat, wenn es jetzt da schön ist, dann ist vier Wochen schön. Und man hat gehofft, dass der Matthäus weiterhin einen sonnigen und warmen Herbst bringt. Gerade die Winzer haben das gehofft, weil es nämlich heißt, wenn Matthäus weint statt lacht, er aus dem Wein oft Essig macht. Also für die Winzer war das nur wichtig, dass der Herbst schön warm und trocken ist, damit einfach die Trauben gut gedeihen und damit so schöner, süßer Wein wird.
Und
Ja, der Matthäus am 21. September geht voraus dem heiligen Rupert und Virgil. Alle zwei haben nämlich an einem Tag Namenstag, weil die auch örtlich eng zusammenhängen. Also der Rupert war ja der, Rupert von Worms kam der eigentlich. Und der Bischof Rupert hat das zerstörte römische Juvavum damals, Salzburg hat Juvavum geheißen, und der hat das zerstörte Juvavum wieder aufgebaut, angeblich. Immer natürlich hat nicht ein einziger Bischof aus Worms eine uralte römische Stadt wieder aufgebaut, aber das ist eben die Legende, der wurde gerufen und kam, und der Rupert hat also dann das Salzburg wieder aufgebaut, war dann der erste Bischof und hat es dann Salzburg genannt. Und die Legende sagt eben auch, dass der Rupert mit seinem Bischofsstab die Salzquellen erweckt hat um Salzburg und so dann den Wiederaufbau finanziert hat und Salzburg zu seinem Reichtum verholfen hat, was natürlich überhaupt nicht stimmt, weil die Römer auch schon sehr an dem Salz interessiert waren
und die Kelten
Salzquellen erschlossen hatten und da eifrig gefördert haben und Geld draus gemacht haben und so. Aber das ist halt die schöne christliche Sage, dass der Rupert erstens die Salzquellen überhaupt erweckt hätte. Da gibt es ja viel so Erweckungssagen. Der Wolfgang hat auch Quellen erweckt und ganz viele andere. Und der hat dann Salzburg aufgebaut, wurde der erste Salzburger Bischof. Und sein zweiter Nachfolger, glaube ich, war der heilige Virgil. Und deswegen haben beide an dem gleichen Tag Namenstag, nämlich am 24. September, der Rupert ist ja auch begraben in Salzburg im Dom. Und der Rupert ist auch ein beliebter Taufpatron. Nach wie vor gibt es viele Ruperts in dem Eck.
Ja.
Und ein ganzer Winkel heißt nach ihm, der Ruperti-Winkel.
Der Ruperti-Winkel,
genau. Das ist also der Streifen von Bayern ganz im Südosten, der bis 1806 zu Salzburg gehört hat. Das war alles salzburgisch. Also im Prinzip alles östlich vom Waginger See bis zur Salzach. Das gehört heut zu Bayern und ist der Ruperti-Winkel. Das ist so ein länglicher Streifen südlich von Eudeding runter. Und das hat zu Salzburg gehört. Und deswegen ist das quasi so ein, immer heute immer noch so ein Übergangsstadium zu Salzburg. Mhm. Also ich war jetzt gerade letzte Woche in Laufen wieder, was ja früher auch salzburgisch war. Und da im Café, da kannst du nicht ein Haferl Kaffee bestellen, sondern möchtest einen verlängerten oder einen kleinen braunen oder so. Da ist alles schon ganz österreichisch. Genau, das ist der Rupertiwinkel und der heilige Rupert wird also groß gefeiert, vor allem in Salzburg, mit dem Rupertikirer. Das ist immer 4 oder 5 Tage um den Namenstag des heiligen Rupert rum am 24.09. Und dieses Jahr dauert es vom 20. bis zum 24. September, der Rupertikirer, mitten in Salzburg. Das ist recht schön, das ist so ein sehr familiärer Kirchtag, also ein kleines Volksfest. Aber die achten eben drauf, dass da keine laute kreisliche Musik, sag ich jetzt mal so banal. Ja, also,
ja, ich weiß, was du meinst.
Dass das sehr familien- und kinderverträglich ist. Mhm. Da steht ein altes schönes Karussell und man kriegt natürlich auch wunderbare Sachen zum Essen. Also der Rupertikirer, das ist so ein Herbst, kleines Herbstfest in Salzburg, was wirklich einen Besuch wert ist.
Schön. Und
am 20. bis 24. September.
Kommen wir auch noch in die Kirchen gehen und den heiligen Rupertus besuchen.
Genau, und einiges andere, den Petersfriedhof.
Ein starker Ort irgendwie, finde ich. Also ich bin mal jetzt zu dem Grab gegangen vom heiligen Rupertus in der Kirche drin und das ist schon ein beeindruckender Ort, finde ich.
Das ist ein ganz beeindruckender Ort. Und drumherum kann man auch noch so viel entdecken, was einfach an den Rupert erinnert. Und wenn man jetzt mal so Rupert fixiert durch Salzburg marschiert, dann sieht man ganz, ganz oft so Rupert-Figuren. Den erkennt man daran, dass er ein Salzfassel dabei hat, weil er ja eng mit der Errichtung dieser neuen Stadt Salzburg verbunden wird und mit den Salzquellen und mit dem Salzhandel und so. Und deswegen hat er als Attribut einerseits natürlich die Bischofsmütze auf und andererseits ein Salzfassel dabei. Und das Salzfassel ist von unterschiedlicher Größe. Also teilweise ist es so groß, dass es ihm fast bis zur Hüfte reicht. Und manchmal hat er so ein ganz kleines Fassel in der Hand. Das ist ganz nett, aber wenn man einen heiligen Bischof sieht mit einem Fass, dann ist es der Rupert, also gerade wenn man in Salzburg oder im ehemaligen Salzburger Land unterwegs ist. Und da mal aufmerksam durch Salzburg zu marschieren, auf der Suche nach dem heiligen Rupert, das ist ein großes Vergnügen, das ist sehr schön.
Der ganze Rupertiwinkel ist auch wunderschön und kulturell auch total spannend, du hast das schon geschnitten. Die gemeinsame Geschichte mit Österreich und es gibt sehr viele Bräuche, wie das Apperschnäuzen zum Beispiel, das im Salzburgischen und das ist nicht der Winterbrauch natürlich,
und genau,
im Rupertiwinkel einfach
Rupertiwinkel
grenzübergreifend daheim
ist. Ja. Genau. Also die haben da verschiedene Bassen und machen also wirklich nur die aus dem Rupertiwinkel und die aus Salzburg, die machen da immer im Februar große Wettbewerbe mit dem Aberschnäuzen und Aber heißt eben schneefrei. Mhm. Also das heißt, das ist die Zeit, wo man hofft, dass allmählich der Winter weicht. Deswegen heißt es Aberschnäuzen.
Du sagst Aber, gell?
Ich sag Aber.
Es kommt ja von Aper.
Ja.
Ist ja im Duden sogar drin, das Wort.
Man schreibt es auch Aper,
genau. Aper, genau. Mhm. Und du sagst Aber. Ich sag auch Aber bei uns in der Region.
Aha.
Und Richtung Rupertiwinkel sagst du dann Aper.
Ja, ich habe mit so einem Schnäuzer mal geredet. Aus Einring ist der daheim.
Ja, Einring.
Und die sagen... Also der hat zu mir jedenfalls, habe ich gesagt, Aberschnäuzen. Aber vielleicht passt er sich da an meinen Chiemgauer Dialekt an, in seinem Rupertiwinkler-Dialekt, das weiß ich nicht.
Das ist ja das Sinne, weil wenn man jetzt in den Rupertiwinkler reinkommt, da ändert sich auch die Sprache ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall.
Okay? Also du bist jetzt nicht weit weg, wenn du im Chiemgau daheim bist, aber die reden schon wieder anders.
Die reden auf jeden Fall anders. Mhm. Und das Interessante ist, zumindest 1, 2 Generationen vorher, die also noch näher an dieser ursprünglichen Salzburger Zeit waren, da haben sie erzählt, dass die alten Leute, die haben im Rupertiwinkel, der ja bayerisch ist seit 1806, ja, die haben also quasi nach Westen geschaut, also Richtung Chiemsee oder so, und haben gesagt, Bayern drüben renkt schon. Und haben noch gar nicht realisiert gehabt, dass sie selber ja jetzt mittlerweile schon in Bayern sind. Also das ist immer noch eine ganz enge Verbundenheit. Gerade in Laufen, wo ich eben letzte Woche gerade mal wieder war, sind ja durch die Brücke verbunden mit Oberndorf, mit der österreichischen Seite, mit der Salzburger Seite und die haben ja ganz lang zusammengekehrt. Und da ist die Verbindung, hat man immer den Eindruck, Richtung die Salzburger Gegend, Richtung Österreich, auf die andere Seite von der Salzach, viel enger als Richtung Westen, Richtung das frühere Bayern einfach rüber. Sondern das ist ja so ein ganz eigenes Gebiet mit einer eigenen Sprache, wie du gesagt hast, mit einer eigenen Kultur, mit einer eigenen Geschichte, die ja eng auch mit der Salzach verbunden ist, als wichtige Salztransportstraße. Da haben sie die Salzquellen von Salzburg, Hallein und so, das ist ja alles über die Salzach transportiert worden, mit Schiffleuten. Mhm. Die Laufen reich gemacht haben zum Beispiel. Mhm. Das war damals eine ganz wichtige Stadt, die mittlerweile ja diese zentrale Bedeutung verloren hat. Und Laufen ist ja auf so einer Halbinsel gelegen, so ähnlich wie Wasserburg. Wie so der Bauch von so einem Polypen schaut das aus. Und drumherum fließt in einer großen Schleife die Salzach. Und früher war an dem Ende von dem Bauch von dem Polypen, also an der zentralen Stelle von der Flussschleife, ja, da war ein ganz großer Felsen gelegen im Fluss, der die Schifffahrt für größere Schiffe total verunmöglicht hat. Und da gab es Stromschnellen und gefährliche Strömungen und deswegen hat der Ort auch den Namen Laufen gekriegt. Das waren die Laufer, die Stromschnellen. Und deswegen haben die großen Plätten, die mit Salz beladen waren, vorher das Salz abladen müssen, auf dem Landweg durch die Stadt Laufen durchtransportieren müssen und hinten wieder aufs Schiff laden und dann weiterfahren. Und so ist Laufen so reich geworden und die Schiffleute von Laufen, die ja diese gotische Hallenkirche dann gestiftet haben oder finanziert haben, die größte gotische Hallenkirche oder die früheste gotische Hallenkirche überhaupt, wenn man da reingeht, eine riesenhafte Kirche für den relativ kleinen Ort. Jetzt schwärme ich so von Laufen, aber das ist wirklich der zentrale Ort des Rupertiwinkels gewesen früher. Mhm. Und ist immer noch einen Ausflug wert.
Da müssen wir mal hinfahren, habe ich mir auch gerade gedacht.
Ja, muss echt mal hinfahren.
Dorothea, vielen, vielen Dank. Es geht auf 12 zu, ich kann es gar nicht glauben. Ich höre dir immer so gebannt zu, und weil es so interessant ist, was du alles weißt und was du alles erzählst.
Aber jetzt sind wir wieder auf Abwege gekommen.
Es, ja? Es war trotzdem großartig und wunderbar interessant, auch wenn wir auf ein paar Reim geschlungen haben, ein paar Kurven.
Ja.
Sehr schön.
Aber der Rupert am 24.09., also das war ja unser Ausgangspunkt.
Genau.
Das ist der Namenstag vom heiligen Rupert. Und da gratulieren wir dann am 24. allen Ruperts zum Namenstag.
Das machen wir. Dorothea, vielen Dank, dass du da warst.
Schön war's.
Ich freue mich aufs nächste Mal. Hast du schon einen Termin? Weißt du schon was?
Am 10. Oktober bin ich wieder
da. Am 10. Oktober. Mhm.